Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit neuen Fällen von Tatort Deutschland. Ich bin Toni Heyer.
Und mein Name ist Mirko Kasimir.
Wir haben euch in der letzten Folge am Donnerstag vom Serienmörder Werner Eckert erzählt. Er wurde auch als Brummikiller bekannt. Und eben dieser Eckert galt zeitweise auch als Verdächtiger in einem DDR-Mordfall, der jahrzehntelang ungeklärt blieb.
Es handelt sich dabei um den brutalen Mord an einer jungen Frau. Diese junge Frau hieß Heike Wunderlich. Der Fall konnte schließlich mit Hilfe von DNA-Spuren gelöst werden. Allerdings unter skurrilen Umständen.
Die Geschichte beginnt im April 1987 im sächsischen Altensalz, einem echten Idyll. Das Dörfchen liegt nordöstlich von Plauen und ist von einer malerischen Landschaft umgeben. Hier wird das Flüsschen Trieb an der Talsperre Pöhl aufgestaut. Das Ganze dann auch noch eingerahmt von Wäldern. An den 10. April 1987 erinnert sich Frank Wunderlich so.
Ich wurde um 6 Uhr geweckt. Ich musste ja zur Schule. Ich war damals 15 Jahre alt. Nachmittags holte mich Vati von der Schule ab und sagte, Heike ist noch nicht daheim. Vati hatte am Vormittag eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Danach besuchten wir Mutti im Krankenhaus, erzählten ihr, dass Heike nicht da ist. Danach fuhren wir zurück nach Hause. Dabei kamen wir an einer Stelle am Weg nach Vogtsgrün vorbei. Vater sah Autos und Polizei. Er hielt an, fragte, ob es was mit seiner Tochter zu tun hat. Die Beamten schrien, fahren Sie weiter. Wir dachten uns, dass was Schlimmes passiert sein musste. Wir hofften, dass Heike noch lebte. Nach Mitternacht kam die Polizei zu uns. Der Beamte Georgi sagte, Ihre Tochter ist einem Tötungsverbrechen zum Opfer gefallen.
Heike Wunderlich, 18 Jahre alt, fährt am 9. April mit ihrem Moped nach Plauen, um ihre Mutter dort im Krankenhaus zu besuchen. Danach geht sie zu einem Volkshochschulkurs und trifft sich später mit einer Freundin. Gegen 21:45 bricht sie dort auf, um mit dem Moped nach Hause zu fahren. Aber dort kommt sie nicht an. Stattdessen wird am nächsten Morgen ihre nackte Leiche gefunden, in der Nähe eines Parkplatzes zwischen Plauen und Vogtsgrün. Das Moped liegt gleich in der Nähe im Gebüsch. Die Untersuchung durch die DDR-Gerichtsmedizin bringt grausame Details zutage.
Heike Wunderlich wog bei 1,74 Meter Größe 75 Kilo. Ihre Leiche wurde auf dem Rücken liegend aufgefunden, nur Kleidung auf dem Kopf, sonst nackt. Unter dem Kopf lag ihr Anorak. Ihr Moped lag seitlich entfernt, ihr Helm rechts neben dem Kopf. Der Rücken und die Brust zeigten Gewalteinwirkungen. Die Gliedmaßen wiesen Verletzungen auf. Ebenso das Gesicht und der Genitalbereich. Heike Wunderlich wurde mit Slip und BH zu Tode gedrosselt. Es war ein längerer Vorgang. Es wurde stumpfe Gewalt gegen den Rücken ausgeübt. Heike Wunderlich hatte keinen Alkohol oder Medikamente genommen. In ihrem Intimbereich befand sich ein Geldstück.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Der Gerichtsmediziner geht davon aus, dass der Täter hinter Heike stand und sie mit der linken Hand festhielt, während er sie von rechts mit der Unterhose würgte. Dabei riss dann das Kleidungsstück. Daraufhin nahm ihr Mörder den BH als Schlinge. Nach der Tat fehlten ihre Lohntüte und ihre Uhr. Die zahlreichen Spuren und die Zeugenaussagen über Heikes Tagesablauf, die ergeben zusammen mit einigen Vermutungen ein stimmiges Bild.
Wahrscheinlich hatte Heike auf dem etwa 8 Kilometer langen Weg von Plauen nach Altensalz eine Panne mit dem Moped. Während sie erst nach der Fehlerquelle suchte und dann möglicherweise schieben musste, begegnete sie ihrem Mörder. Der zwang sie dazu, sich auszuziehen. Dann missbrauchte er Heike, die sich heftig dagegen wehrte, und erdrosselte sie schließlich.
Die Polizei hat also eigentlich ziemlich viele Erkenntnisse. Also angefangen vom Ablauf des Tages vor dem Mord bis hin zu den Details der Tat selbst. Aber sie hat keine handfesten Spuren wie Fingerabdrücke oder zurückgelassene Gegenstände. Und schon gar nicht melden sich echte Zeugen der Tat. Trotz vieler, vieler Ermittlungen gibt es auch Monate später keinen Verdächtigen.
Ihr Bruder Frank und die Eltern sind für ein Leben lang gezeichnet vom Verlust Heikes. Aber im Rest des Landes dreht sich die Welt weiter. Die DDR geht unter, Jahre ziehen ins Land und der Fall Heike Wunderlich bleibt ungelöst. Bis im Jahr 2006 der Serienmörder Volker Eckert gefasst wird.
Der Mann hat zuletzt viele Jahre in Nordostbayern gelebt. Aber es ist seine Vergangenheit, die die Polizei und die Öffentlichkeit jetzt elektrisiert. Volker Eckert ist im vogtländischen Oelsnitz geboren, 16 Kilometer von Altensalz entfernt. Er hat 1974 in Plauen mit einer Gardinenkordel eine Mitschülerin erdrosselt und zog später mordend als Fernfahrer durch halb Europa.
Diesem Mörder darf man wohl vieles zutrauen. Auch den Mord an Heike Wunderlich. Aber es ist die moderne Kriminaltechnik, die Eckert entlastet. Denn mittlerweile kann man Spuren, die an Heikes BH waren, auf DNA-Spuren untersuchen. Und der Abgleich mit Volker Eckerts Erbgut schließt ihn aus. Wieder vergehen Jahre. Aber es passieren dann doch noch wichtige Dinge im Fall Wunderlich.
Ja, zum Beispiel hängt sich jetzt Chefermittler Enrico Petzold von der Kripo Chemnitz in den Fall. Er kennt die Geschichte noch aus seiner Zeit als junger Volkspolizist, der gerade seinen Dienst begonnen hatte. Er hat den Fall nie vergessen und die Akte sogar bei mehreren Umzügen seiner Einheit mitgenommen. Seine Ausdauer zahlt sich aus. Immer wieder lässt er Spuren von damals neu untersuchen und landet so im Jahr 2015 einen Treffer.
Nachdem Petzold zum vierten Mal Proben an die Kriminaltechnik geschickt hat, kann eine winzige Hautschuppe vom BH-Knoten untersucht und zugeordnet werden. Dass die Sequenziermaschine jetzt ein Ergebnis ausspuckt, ist den Fortschritten der letzten 10 Jahre zu verdanken. Der Treffer, den sie landet, lautet Helmut S. Zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal 50 Jahre alt.
Aber die erste Ernüchterung nach diesem Durchbruch erfolgt schon bei der Festnahme des Verdächtigen. Der Mann hat über Jahre schwer getrunken und ist schließlich an einer Demenz erkrankt. Mittlerweile hat er auch noch einen Schlaganfall erlitten. Er kann nicht mehr lesen, nicht schreiben, hält Helmut Kohl für den Chef der DDR und weiß nicht mehr, wer zu seiner Familie gehört. Und den Mord an Heike, den hat er erst recht vergessen.
Und noch etwas macht den Fall kompliziert. Die zahlreichen DNA-Untersuchungen der vergangenen Jahre haben nicht nur zu Helmut S. geführt. Es gibt Spuren zu 3 weiteren Männern. Einer konnte nie ermittelt werden. Von 2 anderen wurde sogar Sperma nachgewiesen. Einer dieser Männer sagt, er habe einvernehmlichen Sex mit Heike gehabt. Der andere will sich an nichts erinnern.
Tja, und auch der angebliche Ablauf der Tat mit der Mopedpanne, der ist ja auch nur eine Vermutung. Stichfest ist einzig der Nachweis der DNA von Helmut S. in der Hauptschuppe aus Heikes BH. Trotzdem kommt es vor dem Schwurgericht Zwickau schließlich zum Prozess gegen den vergesslichen, mutmaßlichen Mörder. Bild schreibt am 10. Januar 2017:
DDR-Mord nach 30 Jahren aufgeklärt. Der grausame Tod der Heike Wunderlich. Zwickau. Tag 5 im Sexmordprozess gegen Helmut S. Der nach einem Schlaganfall behinderte Mann soll 1987 bei Plauen die damals 18-jährige Heike Wunderlich vergewaltigt und erdrosselt haben. Eine Verhandlung voller Grausamkeiten und Emotionen. Der Bruder des ermordeten Mädchens musste sich anhören, wie seine geliebte Schwester starb.
Helmut S. wird vor Gericht von 2 Rechtsanwälten verteidigt und die machen ihre Sache mit Leidenschaft. Deutschlands bekannteste Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen schildert die Auseinandersetzung damals so. Der Prozess gegen ihre Mandanten, so die beiden Verteidiger, stelle eine elementare Herausforderung an den Rechtsstaat dar. Das betreffe Ermittlungsmängel und mögliche Verunreinigung bei der Tatortsicherung sowie bei der langjährigen Lagerung der DNA seit 1987, als es noch keine Qualitätsstandards bei der Spurensicherung so wie heute gab.
In 30 Jahren seien zudem Erinnerungen von Zeugen verblasst. Selbst der Angeklagte wisse vieles nicht mehr. Hier zeige sich die ganze Problematik des Falles. Wer kann sich denn noch an all jene Personen erinnern, die er vor 30 Jahren vielleicht flüchtig kennengelernt hat? Fragte Verteidiger Schröder. Warum werde dem Zeugen, dessen Sperma gefunden wurde, Vergesslichkeit zugebilligt, dem Angeklagten aber nicht? Fragte er. Helmut S. werfe man dagegen vor, er tue nur so, als ob er sich nicht erinnere.
Der äußere Anschein unterstreicht die Darstellung der Anwälte. Denn Helmut S. wirkt mit seinen Anfang 60 wie ein Greis. Abgesehen von seinen Gedächtnislücken kann er kaum laufen. Trotzdem wird Helmut S. am Ende zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Im Vogtland eine Sensation. Im lokalen Fernsehen lautet die Aufmachermeldung wie folgt.
30 Jahre nach dem brutalen Sexualmord an Heike Wunderlich konnte der Täter seiner gerechten Strafe zugeführt werden. Nach 42 Verhandlungstagen am Zwickauer Landgericht wurde Helmut S. heute zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Richter Klaus Hartmann stellte zudem die besondere Schwere der Schuld des 62-jährigen Frührentners fest. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren nicht möglich. Es waren mehrere Indizien, die zur Urteilsfindung herangezogen werden mussten.
Bei allen Zweifeln vertritt Gerichtssprecher Altfried Luthe das Urteil sehr selbstbewusst. Er sagt:
Das Gericht hat eine sehr umfangreiche Beweisaufnahme durchgeführt. Es gab 42 Verhandlungstage. Es wurden 22 Zeugen und 5 Sachverständige gehört. Das Gericht hat sich nach der mündlichen Urteilsbegründung sehr intensiv mit der damaligen Spurenlage auseinandergesetzt, hat mögliche Varianten des Tathergangs geprüft. Ein wesentliches Merkmal der Beweisführung war sicherlich die DNA, Spuren am Tatort, eine sogenannte Mischspur von dem Täter und dem Opfer, die das Gericht sehr ausführlich bewertet hat. Es kam hinzu das persönliche Umfeld des Angeklagten und des Opfers. Das Gericht ist im Ergebnis der Zeugenbefragungen zu dem Ergebnis gekommen, dass Täter und Opfer zufällig aufeinander getroffen sind. Wahrscheinlich hatte das Moped des Opfers eine Panne und der Angeklagte war zufällig dort vorbeigekommen. Und dann entschloss er sich genauso spontan zu der Tat.
Am Morgen des 9. April 1987 war Heike Wunderlich einfach eine patente junge Frau, die ihr ganzes Leben noch vor sich hatte. Sie war Strickerin in der Gardinenfabrik von Plauen. Auf alten Fotos sieht man eine 18-Jährige mit kurzen dunklen Haaren und einem selbstbewussten Blick mit leichtem Lächeln.
An jenem Donnerstag fuhr sie in den Betrieb, um ihren Lohn abzuholen. Etwa 700 Mark. Danach kehrte sie nach Altensalz zurück. Am Nachmittag machte sie sich auf ihrem roten Simson-Moped wieder auf den Weg in die Stadt. Zunächst besuchte sie ihre Mutter im Krankenhaus, der Blinddarm entfernt worden war. Ihr brachte sie selbstgebackenen Kuchen. Danach besuchte sie ihren Abendkurs in der Volkshochschule. Heike Wunderlich wollte studieren und lernte fürs Abi. Nach der Schule verbrachte sie außerdem noch einige Zeit bei Conny. Mit ihrer besten Freundin schaute sie Fotos an.
Was danach passiert ist, das wissen wir bis heute nicht wirklich genau. Außer, dass jemand Heike brutal aus dem Leben riss. Sehr wahrscheinlich Helmut S. Aber selbst das wissen wir auch nicht zu 100%. Bleibt nur zu hoffen, dass Heikes Familie irgendwie ihren Frieden findet.
Ja, es ist wie bei so vielen anderen Fällen auch, die wir hier schon besprochen haben und bei denen vielleicht der Täter nicht gefunden wurde oder die Tatumstände, die genauen Tatumstände nicht genau geklärt werden konnten, dass einem dann eigentlich nur bleibt, den Hinterbliebenen viel Kraft und Energie zu wünschen, dass sie das Geschehene irgendwie verarbeiten können und damit lernen zu leben, so schwer das klingt und so schwer das wahrscheinlich überhaupt umzusetzen ist. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angelangt. Wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Das Skript hat Stefan Netzeband geschrieben, unter anderem mit einem Bildartikel von Frank Watschik, sowie einer Reportage von Gisela Friedrichsen in der Welt. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes.
Aufnahme und Schnitt Toni Heyer. Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei
und verbleiben bis dahin euer Mirko
und eure Toni.
Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.